Wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen echte Chancen. Ab meinem 12. Lebensjahr war ich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Uli zu. Er erzählt von seiner Geschichte und seinem Leben im Kinderheim. Er berichtet von schönen und schlechten Erfahrungen, von Vorurteilen, Mitleid und seltsamen Erlebnissen. Durch die Schicksale der Heimkinder haben sich seine Werte entwickelt und Haltung ist entstanden. Dafür empfindet er heute sehr viel Dankbarkeit. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Uli, herzlich willkommen beim Empathieschenker. Ich freue mich, dass du heute hier beim Podcast bist. Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du heute hier? Was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt, dein Anliegen? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Ja, hallo Sebastian, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut, dass ich hier heute über einen ganz wichtigen Teil aus meinem Leben erzählen darf. Aus meiner Zeit, in der ich im Kinderheim gelebt habe, von 1987 bis ungefähr 1992.
5 Jahre. Ja. Okay, also dein Thema heute ist das Leben im Kinderheim.
Richtig. Und ein bisschen darüber hinaus, weil das, was man dort erlebt und ja lernt, nimmt man ja mit ins restliche Leben. Man wischt es ja nicht einfach so beiseite.
Ja, es ist Teil deiner Geschichte quasi.
Richtig, genau. Und ein sehr schöner Teil meiner Geschichte mit ja kleinen Nebenwirkungen, die vielleicht nicht ganz so schön waren und Erlebnissen. Aber auch das gehört mit dazu. Und auch das ist vielleicht ein Grund, dass ich sehr dankbar bin, hier sein zu dürfen und darüber sprechen zu dürfen, um vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu schaffen.
Ah, okay. Ja, dann bin ich gespannt und ja, auch zu verstehen und zu hören, was dein Weg dort war oder was du erlebt hast.
Ja, es begann am 6.1.1987. Mein Familienhelfer fuhr mich in seinem beige-orangen Opel Kadett zum Kinderheim in Bremen. Ich habe noch den Geruch in der Nase von diesem Auto und die Farbe und alles drumherum. Also es ist sehr, sehr intensiv noch bei mir verankert, weil es war ja ein sehr prägender Tag. Und wir fuhren auf das Gelände und ich schaute mich so um und sah die ganzen Gebäude dort und auf einmal kamen wir an einem Gebäude vorbei, da waren Gitter vor dem Fenster. Ach du meine Güte, was ist das denn? Ich wurde dann begrüßt und dann stellte sich das auch sehr schnell raus, dass das Gebäude mit den Gitter vor den Fenstern die Wäscherei war. Und nichts also mit erzieherischen Maßnahmen zu tun hatte. Und war das alles ganz entspannt. Und dann kommt man in die Heimgruppe rein. Wir waren damals, ich glaube, 8 Kinder im Alter von 7 bis 14, 15. Zu meiner Zeit gab es noch ja 2 Personenzimmer. Nicht jedes Kind hatte ein Einzelzimmer. Ich habe das Zimmer gezeigt bekommen und auch die Gruppe habe ich gezeigt bekommen mit einem großen Esszimmer und mit einem großen Holztisch in der Mitte und so kam ich da so langsam an und dann lernte ich auch meinen Zimmerkameraden kennen und das war so die erste Challenge für mich, weil er war geistig gehandicapt und das mit ihm habe ich zusammen ein gutes Jahr das Zimmer geteilt. Und André, ja, das war schon spannend, muss ich sagen. Er hat alles auseinandergebaut, was elektronisch war, irgendwie eine Waschmaschine, Toaster, alles hat er zerlegt und nichts mehr zusammengebaut. Und seine Hälfte vom Zimmer sah wirklich aus wie eine Elektrowerkstatt. Und ja, wir hatten schöne Erlebnisse miteinander und es war eine ganz, ganz tolle Zeit und ein prima Mensch. Und es war so die erste, ja, dieses enge Zusammenleben, tatsächlich sehr, ja, auch intim, ja, weil man teilt sich einen Raum mit einem fremden Menschen in dem Augenblick. Und ich habe da sehr viel über mich gelernt und ja, und über andere Menschen, über andere Verhaltensweisen. Und die Mitarbeiter haben das, glaube ich, wirklich geplant. Kann man nicht anders sagen. Ja, Erzieher, das ganze sozialpädagogische Spektrum war dort vertreten im Heim. Also Erzieher, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, ach, was nicht alles gibt. Ja, und man wird da halt begleitet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist nicht, da wird nicht gesagt, so morgens um 6 antreten und so. Das ist wie eine große Familie. Man frühstückt gemeinsam, man isst gemeinsam zu Mittag. Also das ist wie eine große Familie, diese Gruppe. Und am Anfang hatte ich so meine Problemchen, mich da zurechtzufinden. Und ich habe halt, ja, Schule geschwänzt, habe mir die Welt angeguckt. Ich war schon jeher, seit jeher ein Vagabund. Ich habe schon jeher die Welt interessant gefunden, Menschen interessant gefunden. Egal, ob es der Straßenbahnfahrer war oder ein Geschäftsmann in irgendeiner Passage, dem ich Geld gewechselt habe, oder auch der Obdachlose, der am Bahnhof sitzt. Das war mir egal. Ich habe mich, die Menschen waren für mich interessant. Und ja, ich glaube, für die Mitarbeiter war das im Heim, war das nicht ganz so einfach mit mir. Ich glaube, denen sind so das eine oder andere graue Haar gewachsen, weil sie haben alles versucht, mich natürlich zur Schule zu bewegen. Aber für mich war ja das Leben draußen einfach interessanter und ja spannender, und das hat ungefähr, hat natürlich, hat ein halbes Jahr gedauert. Es gab da auch eine Menge Konflikte. Natürlich, weil das die Gruppendynamik enorm stört, wenn da jemand dann,
Nein.
ja, im Heim, genau, da musste ich schon ganz schön einstecken. Auch das gehörte mit dazu. Dann landete mal so ein Eimer Wasser im Bett, abends, irgendwann, und,
Von den anderen bewohnt,
ja,
Mitbewohnern.
richtig, genau, und, ja, oder es gab mal einen auf dem Oberarm oder solche Geschichten, ja, und das ging da halt auch mal ein bisschen rauer zur Sache, aber alles im Rahmen altersgerecht. Also das war jetzt nichts irgendwo, wo man sagt, oh mein Gott, schwere, schwere Gewalt oder sowas. Naja, komm, wenn man heute 14, 15 ist oder 10, 12 und dann rangelt man ein bisschen rum, dann ist es eben so. Und genauso war es bei uns eben auch. Ja, und dann habe ich irgendwann, wir hatten jeden Dienstag, hatten wir Gruppenbesprechung. Da haben wir zusammengesessen. Und wir hatten wohl vorher schon, ja, untereinander gesprochen. Und dann sagten sie, Uli, wir möchten dir hier noch eine allerletzte Chance geben, dass du ankommst. Und wir lassen dich jetzt hier in Ruhe und lassen das jetzt alles, vergessen das alles und sei einer von uns. Also nochmal wirklich aus der Gruppe heraus eine Einladung ausgesprochen, dazuzugehören. Und das war so der Knackpunkt. Ab dem Tag bin ich dann fast immer zur Schule gegangen. Und auch, ja, auch das Gruppenleben habe ich anders wahrgenommen. Ich habe anders teilgenommen und ich wurde Teil der Gruppe dann in größeren Schritten. Auch, wir haben Fußball gespielt, da auf dem Fußballplatz, und so weiter, ja. Und das Thema Schule.
Kann ich mal zusammenfassen, was ich bis jetzt verstanden habe?
Sehr gerne.
Also das Entscheidende war jetzt gerade, dass du die Einladung zur Zugehörigkeit bekommen hast, die etwas verändert hat. Und am Anfang bist du halt ins Kindeheim gebracht worden von deinem Betreuer. Und da bist du dann auf Kinder getroffen, die entweder aus schwierigen Familienverhältnissen gekommen sind oder keine Angehörigen mehr hatten. Und du hast ein halbes Jahr gebraucht oder ein halbes Jahr Zeit gehabt, da anzukommen und warst ein Vagabund, der gemacht hat, wonach ihm war und der neugierig auf Menschen war und alles und dann Menschen entdeckt hat, anstatt zur Schule zu gehen zum Beispiel. Und ja, und also wenn ich diesen Teil höre, dann mit diesem Wendepunkt, ne, der Zugehörigkeit nach dem Motto, hört sich das für mich an, so der nicht daran geglaubt hat, also der aus dem irgendwie aus so einem luftleeren Raum und Lost kam, weil Kinderheim, ne, irgendwie. Familie verloren, nicht mehr da, warum auch immer. Und so die Zweifel im Raum waren, wo gehöre ich hin, wo gehöre ich dazu? Und dann kam diese ausgesprochene Einladung, wir lassen dich in Ruhe, du kannst sein, wie du bist, wir akzeptieren dich. Aber wir laden dich ein, auf uns zuzukommen, um dazuzugehören.
Richtig, genau. Und das hat halt viel mit mir gemacht. Und dann fing ich auch langsam an, die anderen Kinder wahrzunehmen. Und generell, wir hatten ja unterschiedliche Heimgruppen in unterschiedlichen Gebäuden. Und wir lebten damals tatsächlich im Vollzeitheim, sage ich mal. Waren wir drei Gruppen plus eine Wohngemeinschaft auf dem Gelände. Es waren also ungefähr so 40 Kinder, die da lebten. Und man lernte sich dann kennen. Und heute kann ich sagen, ich habe Kinder kennengelernt, die haben viel, viel schlimmere Dinge erlebt als ich. Und ich habe erfahren, was es heißt, oder beziehungsweise ich habe Kinder gesehen, die traumatisiert dort angekommen sind. Die Traumata wurden zugefügt durch psychische und physische Gewalt in allen Facetten. Und das hat mich sehr bewegt, schon damals. Und hat zu einer ersten Werteentwicklung bei mir geführt. Das toucht mich heute noch. Das ist sehr, sehr bewegend, was man sieht, wenn man sieht, was mit jungen Menschen passiert, wenn ihnen solche Dinge geschehen. Und mit denen auch zusammenlebt. 24/7. Mit ihnen das Zimmer teilt, mit ihnen Urlaub teilt, mit ihnen die Freizeit teilt. Man teilt die Sorgen, man teilt die Nöte, man freut sich zusammen, man streitet sich zusammen. Man hört sich einfach nur mal zu. Und ja, wir als Heimkinder haben zusammengehalten. Egal, auch natürlich gab es Streitereien unter uns, aber wir haben echt wahnsinnig toll zusammengehalten. Und ja, Frotzeleien unter den Gruppen gab es alles im normalen Rahmen, aber wir haben gemeinsam unsere Freizeit verbracht. Und wir hatten ja ein riesiges Freizeitangebot bei uns im Heim, was wir uns so selber. Ja, wir hatten Fußballplatz, wir hatten eine Werkstatt für Fahrräder zum Zusammenbasteln, wir hatten eine Mokik AG, wo wir hatten also alte Motocross-Räder, also Motorräder, mit denen haben wir das dann gelernt, da auf dem Gelände. Es gab auch Therapiepferde etc. Es gab ganz, 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 ganz viel. Und da haben wir ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und da, das Tolle war, jeder konnte der sein, der er sein wollte. Er konnte sich ausprobieren. Die Erzieher und Mitarbeiter dort haben uns begleitet. Und das musste nicht mal der Pädagoge sein, sondern auch der Koch in der Küche hat uns auf dem Weg begleitet. Oder die Teamassistenten. Ja, also das war, dass alle, die dort gelebt oder gearbeitet haben, das war ein ganz besonderer Spirit. Und ja, wir konnten uns ausprobieren. Der eine war Punk, dann war er Waver, es war völlig egal, ja. Wir haben diese Räume bekommen und wir wurden nicht verurteilt dafür.
Ja, also die haben euch die Räume geschaffen und gehalten, die euch die Sicherheit gegeben haben, ihr zu sein und euch zu entdecken, wer ihr auch werden wollt.
Richtig.
Und
Das
ich
ist,
habe
bitte?
auch gerade noch gehört, dass dich das sehr heute noch berührt und bewegt hat, mitzubekommen, was andere Kinder für schlimme Dinge erfahren haben. Und dann auch die Herausforderung, dass man rund um die Uhr mit denen auch immer zusammen war und dadurch wahrscheinlich auch mitbekommen hat, was das mit ihnen gemacht hat und was, wie sie darunter leiden und wie sie beschäftigt hat und welche Bürde die da vielleicht auch mitgenommen haben für sich, nicht? Und dass die Kinder, ihr euch untereinander quasi dann auch Halt gegeben habt als Gemeinschaft, weil ihr füreinander da wart und gemeinsam durch dick und dünn gegangen seid, so hat sich das für mich angehört.
Wir waren auch alle ja im Alter, ich bin mit 12 Jahren ins Heim gekommen. Und das ist so das Alter, wo das dann, ja, man probiert sich halt aus. Und dann ist das auch eine Zeit, ja, des ersten Kusses, das erste Mal verliebt sein. Ja, auch das gehört dazu. Und die Mitarbeiter haben uns da auch diesen Raum gegeben. Aber auch da hat man sehr prägende Erlebnisse gehabt. Und da ist Haltung entstanden. Und was mich bis heute begleitet, auch wo man auch die Stimme gegen erhebt. Ganz eindeutig. Und weil man sieht, was es eben macht aus den Menschen und was passiert. Ja, natürlich war auch die erste Zigarette dabei. Mensch, wurde mir schwindelig. Na, super. Wir saßen da heimlich unterm Balkon, da unter der einen Gruppe, und dann sind wir gucken, ah, hier, nimm mal eine und rauch mal eine und schön auf Lunge nehmen, und da hatte ich erstmal 5 Minuten Kreislauf, super. Ja, sowas dann halt auch, oder die erste Dose Bier auf dem Wasserturm, auf dem alten, ja, obendrauf, heimlich gekauft bei der Tankstelle, und oh, komm hier, lecker. Ja, all sowas, ja, das waren so diese Dinge. Und dann gab es halt auch nicht so schöne Erlebnisse oder Erlebnisse, ja, die für uns nicht unbedingt gut waren oder schön waren, wo wir aber dennoch zusammengehalten haben, als es einem so ergangen ist. War es jetzt zum Beispiel in der Schule, ich hatte einen Schulwechsel dann innerhalb von Bremen, wenn die Kinder einem dann eine Kerze schenken, weil sie sagen, hier, Uli, im Heim hast du ja kein Licht, hier hast du meine Kerze. Ja, oder auch der ein oder andere Lehrer sehr misstrauisch und geringschätzend mit einem spricht und einen das auch im Unterricht spüren lässt und auch bei der Zeugnisvergabe, bei Zensurenvergabe spüren lässt, dass man dann statt 3 Minus vielleicht nur eine 4 Plus bekommt, und dann steht halt die 4 im Zeugnis. Und all solche Dinge passieren halt, gibt es. Und ich habe auch meine erste Ausbildung als Koch. Ich habe zweimal angefangen, Koch zu lernen. Bei meinem ersten Anlauf hieß es, und da habe ich schon in einer Außenwohngruppe gewohnt, vom einen Gesellen, als er spitz bekommen hat, wie ich lebe, dann hat er immer zu mir gesagt, Uli, scheiß Heimkind, geh in den Keller, mach Frühstück. Ja, und ja, heute würde ich sicherlich anders reagieren. Damals, ja, hatte ich nicht die Stabilität und war halt frustriert, weil das war ist halt auch nicht nur einmal vorgekommen, sondern es war einfach ein Dauerzustand.
Ja, da braucht
Und
es die Zeit, um auch zu lernen, wie man damit umgeht, ne?
ja, richtig, genau. Und naja, dann habe ich den ersten Versuch halt abgebrochen, aber das war ja auch nicht schlimm. Also überhaupt nicht. War okay. Aber so ging es allen Kindern. Und jeder hat so seine Erlebnisse gehabt. Auch die Nachbarschaft im Heim, also vom Heim, die so ringsrum waren. Da gab es auch solche und solche. Die einen haben gesagt, ja, komm her, kannst dir 5 Mark verdienen, kannst mal eben Rasen mähen oder so, ja. Und dann gab es auch wieder die anderen, die hätten am liebsten den Schäferhund von alleine gelassen, wenn sie einen von uns gesehen hätten. So unterschiedlich sind Menschen. Auch das gehört dazu. Aber auch da hat das Heim toll reagiert, gerade für die Nachbarschaft. Es gab jedes Mal, oder jedes Jahr gab es ein Sommerfest. Und da war auch die komplette Nachbarschaft so eingeladen. Da haben wir Kinder dann die Einladungen verteilt und in die Briefkästen gesteckt. Einfach auch, um diese Offenheit zu schaffen, um da Interesse vielleicht auch mal oder Neugier auch zu befriedigen und einfach eingeladen zum Schauen und Fragen stellen, uns kennenlernen und auch die Erzieher kennenlernen. Das war, hat sehr, sehr geholfen. Es wurde immer besser. Ja, gut, nebenan gab es einen Reiterhof, weil den gibt's immer noch. Ich war bei meinem Besuch, bin ich da kurz lang gegangen. Es war kaum wiederzuerkennen, weil viel gebaut wurde ringsherum. Aber auch da haben wir auf dem Heuschober rumgespielt und sind zwischen den Heuballen rumgekrochen und da waren wir aber nie gerne gesehen. Ja, weil sie immer dachten, wir zünden die Hütte an. Aber gut, es ist nie passiert in all den Jahren, in denen das Heim steht, hat da nie ein Kind irgendwas angezündet. Ein Heuschober war ein Heuschober und da kann man halt schön spielen. Aber nichtsdestotrotz, da waren wir halt nicht so gern gesehen und da gab es dann auch öfter mal Mecker vom Chef, sagen wir mal so. Und ja, so war das. Und wir haben uns aber immer unterstützt, bestärkt in dem. Also man hat immer gemerkt, so die Älteren haben dann auch die längere Zeit dann schon im Heim gelebt haben, haben die Jüngeren dann auch in Schutz genommen oder begleitet und gesagt, Mensch, komm, das gehört dazu. Ich bin da so und so mit umgegangen. Ja? Also wir haben uns da wirklich toll gegenseitig unterstützt und Halt gegeben.
Also was ich höre, ist, dass man, ja, dass du das so als Heimkind erlebt hast, dass es Menschen gibt, die einem das Label voll aufkleben, ja. Du bist Heimkind und damit bist du ein Brandstifter oder hast kein Licht, ja. Also, dass du solche Dinge erlebt hast, so, dass man diese Urteile bekommen hat, was man ist, wenn man als Kind im Heim lebt. Und andere, die auch offen waren und gesagt haben, hey, hier hast du die Möglichkeit, dir ein Taschengeld zu verdienen quasi oder andere Formen des Offenseins, also dass da auch unterschiedliche Reaktionen waren, aber auch harte Dinge, ne? Und gleichzeitig ihr euch dann als Kinder und die Älteren, die schon länger da waren, füreinander da waren, um zu unterstützen, wie kann man damit umgehen und euch Halt gegeben habt.
Richtig, und das war halt ein Team, ja, und das war diese Unterstützung, die wir da, wir haben das auch weitergegeben. Also das, was wir dort gelernt haben, haben wir dann auch an die Jüngeren wieder weitergegeben. Und die Mitarbeiter konnten sich wirklich ums Wesentliche kümmern. Aber oftmals haben wir uns gegenseitig auch unterstützt.
Ja.
Und das war schön mit anzusehen und ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Ich habe dann damals in meiner Zeit, war ich oft beim Werder-Training. Ich bin glühender Werder-Fan. Und ich habe die ganzen Wunder von der Weser live im Stadion erlebt. Daher bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, und dann lernte man dann natürlich auch so den einen oder anderen Spieler kennen. Ich war selber Torwart, hobbymäßig. Und ja, und dann Jürgen Rollmann, damals ein zweiter Keeper von Werder Bremen, der war auch studierter Journalist, oder ist er immer noch? Hat das mitbekommen, dass ich im Heim war und er hat mich damals in seinem weinroten Golf 1 dann immer ein Stück weit Richtung Heim mitgenommen, weil er da gewohnt hat und so kamen wir ins Gespräch und ich hatte dann mal eine Heimzeitung initiiert und habe gedacht, Mensch, das ist cool, das können wir in der Nachbarschaft verteilen und dann wissen die mal, kriegen die mal so viermal im Jahr einfach mal eine Info, was denn so bei uns los ist. Und da habe ich Jürgen Rollmann einfach mal zum Interview eingeladen für unsere Heimzeitung. Und der kam auch. Super. Ja, und war natürlich ein Highlight, war schön. Und mit Werder Bremen entstand dann auch noch ein bisschen mehr. Der ehemalige Werder-Präsident kam dann auch irgendwann mal zum Interview, der Dr. Franz Böhmert. Und seit dem Tag bekommt das Kinderheim bis heute Freikarten für die Werder-Spiele.
Cool.
Ja, und das ist ganz, ganz schön. Das ist auch so eine ganz tolle Erinnerung. Und Jürgen Rollmann kam dann auch irgendwann mal vorbei im Auftrag von Radio Bremen und wollte mal eine Reportage von uns machen. Hat er dann auch gemacht fürs Radio, die wurde dann auch ausgestrahlt und so haben wir dann noch zusätzlich für Transparenz und Offenheit auch gesorgt und war halt total toll, ja. Und die Kinder waren halt total neugierig und es war alles spannend. Ja, und das seltsamste Erlebnis, das war wirklich strange. Das muss ich wirklich sagen. Oftmals hört man ja Eltern zu Kindern sagen, ich steck dich ins Heim. Wenn du jetzt nicht lieb bist, stecke ich dich ins Heim. Wenn du nicht in die Schule gehst, stecke ich dich ins Heim. Ja, und irgendwelche Eltern, bisschen wohlhabender, dachten wohl, das machen wir jetzt, jetzt machen wir mal was Gutes. Dann haben die bei einem großen Bremer Hotel in der Patisserie einen großen Schoko-LKW bestellt. Weil, keine Ahnung, der war 80 Zentimeter lang oder so und wunderschön und wollten sie uns dann spenden. Mit ihrem Sohn im Schlepptau. Und der Sohn, der war so in meinem Alter damals und der hat sich dann auch so die Heimgruppe natürlich angeguckt, ne, so von wegen, ihr spendet uns einen Schoko-LKW, dann dürft ihr euch auch mal umgucken, so nach dem Motto, oder wir haben uns dann den Eintritt erkauft quasi. Also so habe ich bis heute das Gefühl, dass es die Situation so, also dass die Situation
Ein
so war.
Vorwand, um sich dann zu schauen.
Ja, genau. Und einfach dem Sohn vielleicht auch mal zu zeigen, so, vielleicht gab es auch positive Hintergedanken, um ihm einfach mal bewusst zu machen, wie gut es ihm geht. Ja, und ihm einfach auch mal einen krassen Gegensatz zu zeigen. Und vielleicht auch das. Aber naja, ich habe mich dann ganz gut mit ihm verstanden. Und dann haben sie mich mal eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen. Und dann kamen sie mit einem großen, dicken, fetten Mercedes. Ich so, wow, dicke Karre, keine Ahnung, 500er SL oder sowas war das. Und dann fuhren wir dann zu denen nach Hause und es war ein schickes Haus mit Blattgold, mit einer Blattgoldeule im Eingang und naja, war schon schick. War mir aber wurscht, hat man halt als schön wahrgenommen, aber ist halt ein Haus, schlussendlich. Naja, und dann haben wir dann gegessen irgendwann und dann fragte sie mich, wie die Mutter dann, kennst du denn überhaupt Spargel und kennst du Erdbeeren? Ich habe mir nur gedacht, hey, bitte, ja, okay, die Gedanken sind frei. Ich habe dann da auch weiter nichts zu gesagt und ich habe dann nur mitbekommen, so am Rand, ja, wir gehen dann später noch da und dahin essen, nicht? In schicke Restaurant mit Chichandudel da, wo sie auch den LKW gekauft haben und so weiter. Da dachte ich mir, alles klar. Gut. So dieses, oh, armes kleines Heimkind, so brauchst Mitleid und nein, es ist so. Und als Dank und habe ich ihm dann gezeigt, wie man Lagerfeuer macht am Schuppen. Das war dann auch die einzige Begegnung, die wir miteinander hatten. Das war auch okay. Ja, so seltsame Momente gab es immer mal wieder. Auch als ich dann in meiner alten Gegend war und ich dann irgendwelche Eltern von Schulkameraden getroffen habe, so, ja, Uli, ich habe jetzt gehört, du lebst im Heim. Ich habe dir hier mal eine Tüte Süßigkeiten mitgebracht. Du bekommst da bestimmt nichts. So, ey, so, also gar kein Verständnis dafür, was ein Heim überhaupt ist. Und
Also eher so das arme Opfer und ja, Mitleid war das eher, ne?
ja, es war Mitleid. Es war einfach Mitleid und völlig fehl am Platze. Er hätte mich mal fragen sollen, wie es mir gefällt. Das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll gewesen. Ist aber nicht passiert. Ist okay.
Augenhöhe.
Ja, ist okay. Ja, und dann habe ich ja geschrieben, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen echte Chancen. Und dieser Satz ist gefallen von Kindern, als ich den Vortrag vorbereitet habe, von dem ich vorhin kurz erzählt habe. Da saßen wir zusammen und ich sagte, was braucht ihr denn? wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen echte Chancen. Und alle Kinder hatten so ihre eigenen Geschichten und haben mir dann 1, 2, 3, 4 Beispiele genannt, wo ich dachte, sei es um Platz für ein Praktikum, erste Ausbildungs-, Bewerbungsgespräche, Sportverein, etc. Weit gefächert. Und dieser Satz ist echt hängen geblieben. Und ich selber hatte auch, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf, habe zwar immer gearbeitet, habe immer Geld verdient, aber irgendwie eine Ausbildung, da war erstmal eine Lücke zwischen, dann war ich 2 Jahre bei der Bundeswehr, alles gut. Und dann habe ich ja irgendwann nochmal die Ausbildung gestartet und da habe ich eine echte Chance bekommen. Und mit 24 habe ich meine Ausbildung gemacht, das zweite Mal. Und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig es ist, eine echte Chance zu bekommen. Mit den ganzen Fehlern, die man vielleicht macht in der persönlichen Entwicklung. Ohne dieses typische familiäre Umfeld, was man hat. Und schlussendlich war ich persönlich, und das geht anderen Heimkindern auch so, ich war mit meinem, ab meinem 12. Lebensjahr, war ich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Ich hatte zwar dieses Umfeld heim, die Kinder und die Mitarbeiter dort. Aber schlussendlich habe ich lernen müssen, meine Entscheidungen selber zu treffen dort. Und nicht, wie es oftmals in Familien ist, dass man in irgendeine Richtung entweder sanft geschoben wird oder manchmal auch ein bisschen ruppiger. Das gab es ja bei uns nicht. Und daher ja, waren diese vielen, vielen Umwege, guten Umwege. Und heute arbeite ich in einem großen Unternehmen. Ich nenne es einfach mal, weil ich unheimlich dankbar bin und stolz bin, dort zu arbeiten. Ich arbeite bei Siemens Energy als zweiter Küchenleiter. Und das, was Siemens Energy sagt zu den Themen Diversität und Inklusion, das wird auch belebt. Ja, wir haben viel zu lernen. Ja, Führungskräfte haben viel zu lernen. Die Menschen in den Teams haben viel zu lernen. Das darf man nicht vergessen, damit wir diese Chancen auch, diese echten Chancen auch geben können. Weil das eine ist es, von Diversität und Inklusion zu sprechen und sozialer Gleichberechtigung, zumindest im Arbeitsleben. Aber das andere ist es eben auch, die Menschen, die diese Chancen dann auch geben, auch zu befähigen, denen Dinge bewusst zu machen. Und ich habe es oftmals in der Vergangenheit erlebt, diese Werte wurden kommuniziert, wurden viele Banner gedruckt, bunte Fähnchen, aber mehr auch nicht. Und
also es gab die Wörter, aber man wusste nicht, wie man es in Verhalten und Handlung überträgt.
Richtig. Und auch wie man mit diesen Menschen umgeht. Es braucht da sehr viel Empathie. Und die Erlebnisse, die ich jetzt in den Jahren auch im Kinderheim gehabt habe, helfen mir heute. Heute, so lange später, hilft mir das, Menschen eine echte Chance zu geben, die vielleicht aus was für Gründen auch immer eben kein Mainstream sind. Nicht normal. Sondern so sind, wie sie sind. Also sie sind schon normal, alles okay. Nur sie haben halt ihre Arten, wie wir alle. Ja, mich braucht man nicht ansprechen, wenn ich morgens noch keinen Kaffee getrunken habe.
Sie sind eigenartig halt, ne?
Ja, eigenartig, aber absolut positiv gemeint. Und ich habe gerade jetzt in der jüngsten Vergangenheit gelernt, dass Führungskräfte damit einfach überfordert sind, streckenweise, und auch manchmal hilflos sind, weil sie damit noch nie gearbeitet haben oder noch nie mit konfrontiert worden sind. Und das ist aber nicht schlimm. Man weiß, da, wir haben da eine Baustelle. Dann lass uns doch mal gucken, wie wir es machen. Und das ist auch so meins, was ich im Rahmen meines Teams und meiner Abteilung von Food and Beverage, da bei Siemens Energy, einbringen kann, möchte und darf. Das ist noch das Besondere.
Und dass du deine Erfahrung aus deinem Lebensweg da einbringen darfst, kannst.
Ja, genau. Und eben Menschen echte Chancen geben kann und darf. Und das macht mich sehr glücklich, weil ich da sehe, dass es anderen Menschen damit auch besser geht. Sie werden auf einmal verstanden, sie werden ernst genommen, ihnen wird zugehört, man spricht, man erarbeitet Lösungen gemeinsam und man sieht, dass es ihnen besser geht. Und das ist das größte Geschenk, was man haben kann. Ja, und deswegen war diese Heimzeit, glaube ich, auch mit so die wichtigste Zeit, weil sich dort eben in diesen Jahren ganz wichtige Werte bei mir herausgearbeitet haben, die ich selber feststellen musste. Werteklarheit erlangen. Werte wie Toleranz. Ja, es war, ja, man probiert sich halt mal aus, so zwischendurch, ja, und man kommt dann auch mal in irgendwelche Richtungen, wo ich heute sage, okay, das hätte sie auch sparen können, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Okay. Aber das muss man auch haben, um seine eigenen Werte kennenzulernen. Und dieses Miteinander und auch dieses Gewaltfreie, auch wie ich es im Heim erlebt habe, ja, auch das in die Arbeit zu übertragen, in die heutige Arbeit. Es war aber auch ein Prozess für mich selber, die letzten Jahre, auch nochmal eine neue Werteklarheit, den Kompass einfach nochmal zurechtrücken und zu gucken, hey, so, was gilt denn jetzt überhaupt? Was hat eine Gültigkeit für mich? Was ist wichtig? Einfach nochmal einnorden, sich selber und gucken. Und ja, und heute alles schön. Ich bin echt glücklich. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit im Kinderheim. Ich bin allen Menschen, denen ich dort begegnet bin, sehr dankbar. Egal ob nun mit positiven Erlebnissen oder auch mit den negativen. Ich bin jedem einzelnen Mensch unendlich dankbar, dass ich ihm begegnet bin.
Wow, ja. Ich bin auch dankbar, gerade. Also bei mir, irgendwann habe ich aufgehört zu paraphrasieren, was ich verstanden habe von dir, weil es einfach rübergeschwungen ist. Ich hatte das Gefühl, ich muss es gar nicht mehr sagen. Hat mich sehr berührt, dir zuzuhören. Und ich habe gemerkt, wie ich mich total beschenkt fühle, dass du mir so deine Geschichte und deinen Lebensweg erzählst und was du da für dich gelernt hast und mitgenommen hast. Und auch die Lehren für das in Führung sein und was dir, ja, ich bin innerlich gerade bewegt, nicht von der Geschichte an sich, sondern auch mit der Energie, wie du sie erzählt hast und transportiert hast, ja. Und dass ich das hören durfte, dass das ist gerade für mich so dieses Par excellence, dieses Zuhören als Empathieschenker, wenn man gar nichts mehr sagen muss, um es zu spüren und zu hören. Ja, viel, ja. Meine, also es fühlt sich gerade für mich rund an, ich weiß nicht, für dich auch?
Für mich auch, absolut, ja.
Und am Ende lade ich immer noch ein, zu sagen, vielleicht gibt es so einen Abschluss, eine Botschaft, eine Einladung, einen Satz, den du den Menschen, die hier zuhören, vielleicht den Podcast hören, mitgeben magst.
Ja, wenn ihr Menschen begegnet, die vielleicht auf den ersten Blick anders sind, schenkt ihnen Zeit und Aufmerksamkeit und hört ihnen mal zu. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das fehlt auch vielen in manchen Situationen, dass ihnen einfach mal zugehört, richtig zugehört wird, nicht nur hingehört.
Dann danke ich dir, Uli.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Das war Episode 25, meine Zeit im Kinderheim. Wenn dir der Podcast gefällt, Dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.